Morgen angegriffen hat. In der Hauptstadt Teheran hat es Explosionen gegeben. Aktuelle Einschätzungen gleich live im Gespräch mit unserem Korrespondenten. Vorher die Nachrichten mit Tobias Mück.
Der Iran hat mit einem Drohnenangriff auf den nächtlichen Raketenbeschuss aus Israel reagiert. Nach israelischen Angaben sind mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel unterwegs. Israel hatte zuvor Raketen auf zahlreiche Ziele im Iran abgefeuert. Unter anderem ist eine Atomanlage getroffen worden. Der iranische Armeechef und der Kommandeur der Revolutionsgarde wurden offenbar getötet. Nahostkorrespondentin Sabina Matay.
Die Militärschläge kamen für Beobachter in der Region nicht unerwartet, nachdem Iran die Ausweitung seines Atomprogramms angekündigt hatte und US-Präsident Trump davon gesprochen hatte, der Nahe Osten könne jetzt gefährlich werden. Aber viele überraschte der Zeitpunkt, nur kurz bevor Amerikaner und Iraner am Sonntag wieder über ein Atomabkommen sprechen wollten. Trump hatte zuletzt behauptet, man sei einer Einigung sehr nahe. Israels Angriffe könnten die Gespräche gefährden.
Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. In den USA geht der Rechtsstreit über den Einsatz der Nationalgarde in Kalifornien in eine neue Runde. Ein Berufungsgericht entschied, dass US-Präsident Trump vorläufig weiter die Befehlsgewalt hat. Er setzte damit den Beschluss eines anderen Gerichts aus. USA-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Die Nationalgarde bleibt jetzt auf jeden Fall bis Dienstag erstmal da. Das Berufungsgericht wird sich alle Argumente dann nochmal anhören und entscheiden. Der Bundesrichter, der gesagt hat, die Truppen müssten wieder unter kalifornische Kontrolle, der hat das so begründet, es hat einfach keinen schwerwiegenden Notstand gegeben, auch keinen Aufstand. Und um mit den Demonstrationen umzugehen, hätte es die Nationalgarde nicht gebraucht, schon gar nicht gegen den Willen des Bundesstaates selbst. Außerdem hat der Richter gesagt, die Argumentation der Trump-Regierung, die laufe darauf raus, dass Proteste gegen die Politik der Bundesregierung einfach als Rebellion gelten könnten. Das sei aber alles ganz klar durch die Verfassung gedeckt.
Der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, wenn sie im Einsatz verwundet oder krank geworden sind. Man sei noch nicht da, wo man sein wolle, sagte der Generalsekretär des Verbands Eggert im rbb24-Inforadio. Er begrüßte, dass am Sonntag erstmals in Deutschland ein Veteranentag begangen wird. Das sei ein Tag der Anerkennung und Wertschätzung für mehr als 10 Millionen Menschen, die in der Bundeswehr seit deren Gründung gedient haben, so Eggert.
Das bedeutet, dass die meisten Einsatzveteranen auch oder die meisten Veteranen, wenn wir über 10 Millionen sprechen, eben Teil des gesellschaftlichen Lebens sind und sie werden einfach nicht gesehen. Für das, was sie geleistet haben, dankt ihnen keiner und ich glaube, diese fehlende Sichtbarkeit ist das, was die meisten von ihnen umtreibt.
Andreas Eggert, Generalsekretär des Bundesdeutscher Einsatzveteranen. Zum Veteranentag am Sonntag ist unter anderem eine zentrale Veranstaltung von dem Reichstagsgebäude in Berlin geplant. Der Bundesrat befasst sich heute mit dem Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung. Ab dem kommenden Schuljahr haben sie einen Rechtsanspruch auf mindestens 8 Stunden Betreuung, auch in den Ferien. Bisher dürfen entsprechende Angebote allerdings nur Kitas, Horte und Schulen machen, die damit absehbar überfordert sein werden. Um den Anspruch dennoch umzusetzen, sollen nach einem Vorschlag aus Niedersachsen auch andere Träger die Betreuung anbieten können. Dazu zählen Jugendhäuser, Sportvereine oder Jugendgruppen. Rund 1.100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Danach handelt es sich um Ferienwohnungen, die schon vor dem Zweckentfremdungsverbot betrieben wurden. 300 dieser Objekte seien schon wieder in Wohnungen umgewandelt worden. Die meisten davon befinden sich in Mitte und Tempelhof Schöneberg. Im vergangenen Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass Ferienwohnungen auch rückwirkend für unzulässig erklärt werden können. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 11 Grad und in Tempelhof 14, in Brandenburg zwischen 9 in Eberswalde und 14 Grad in Ludwigsfelde. Die Zeit 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Sie haben es gerade in den Meldungen gehört. Israel hat am frühen Morgen einen Großangriff auf den Iran gestartet, Anlagen des Atomprogramms und Militärstützpunkte attackiert. Es hat Explosionen in der Hauptstadt Teheran gegeben. Darüber habe ich heute Morgen mit Benjamin Weber gesprochen. Er ist unser Korrespondent für den Iran mit Sitz in Istanbul. Ich habe ihn gefragt, was er uns über die aktuelle Lage im Iran berichten kann.
Ja, es hat um 3:45 die ersten, also Ortszeit, die ersten Explosionen gegeben. Und wir haben Explosionen im ganzen Land jetzt gesehen, nicht nur in Teheran, auch in anderen Städten, die alle Verbindungen haben zu entweder Ölanlagen, Atomanlagen oder auch Militäranlagen. Und ja, es gibt viel in Teheran, viel Feuer, viel Rauch, viele zerstörte Häuser. Und die iranischen Militärs haben sozusagen jetzt schon einen Gegenschlag angekündigt. Aber das ist alles zurzeit noch sehr unübersichtlich.
Gibt's Meldungen über zivile Opfer?
Es gibt Meldungen über zivile Opfer, es gibt bei Social Media auch Fotos, die kursieren, wo man natürlich nicht genau sagen kann, ob die, also wie echt die sind, aber die sahen schon sehr echt aus. Also es scheinen da auch zivile Opfer gestorben zu sein, ja, getötet worden sein. Aber Zahlen gibt es da noch keine.
Wie ist diese Attacke vonstatten gegangen?
Ja, also nach allem, was man weiß, haben israelische Kampfjets den Luftraum des Iran, sind in den Luftraum des Iran eingedrungen, haben dann Raketen abgefeuert, eben auf diese verschiedenen Ziele. Also, und das gab dann auch mehrere Wellen. Also Sie hatten jetzt gerade gesagt zwei. Ich habe auch so geschaut, es ist nicht ganz klar, wie viele Wellen das am Ende jetzt waren, aber es waren auf jeden Fall mehrere Wellen. Die haben sich erst auf Teheran beschränkt und dann eben zum Beispiel auf Tabriz im Westen des Landes und andere Landesteile.
In was für einer Lage trifft dieser Angriff den Iran?
Der Iran ist stark unter Druck. Wir haben das ja gesehen. Es gab ja diese Atomverhandlungen mit den USA, die eigentlich am Sonntag weitergehen sollten. Da hieß es ja die ganze Zeit, dass der Iran keine nukleare Waffe bekommen soll, keine Atomwaffe bekommen soll. Und grundsätzlich ist der Iran ja eigentlich schon seit dem vergangenen Jahr geopolitisch sehr unter Druck. Die ganzen verschiedenen Milizen, mit denen der Iran verbündet ist, also die Hisbollah im Libanon, die Hamas in Gaza und auch die verschiedenen iranfreundlich gesinnten Milizen in Syrien sind ja alle geschwächt oder nicht mehr existent, sodass der Iran da so ein bisschen alleine dasteht. Und seit dem Angriff von Israel aus dem vergangenen Oktober war auch klar, dass die Luftverteidigungsanlagen des Iran relativ zerstört sind. Also ja, es trifft den Iran in einer Situation, in der er geopolitisch sehr schwach dasteht.
Bei diesem Angriff ist auch der Kommandeur der Revolutionsgarden getötet worden. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet, dass der militärische Komplex des Iran führungslos ist, würde ich jetzt mal sagen. Hossein Salami, der Kommandeur der Revolutionsgarden, war eine sehr mächtige Figur, sehr nah am Ayatollah Khamenei, am obersten Führer und Revolutionsführer des Landes. Und jetzt heißt es auch, dass der Armeechef Bagheri auch gestorben sein soll bei diesen Angriffen heute Nacht. Also die Armee und die Revolutionsgarden sind ja zwei verschiedene Armeen, wenn man so will, aber es sind zwei verschiedene Einheiten. Das heißt also quasi beide militärischen wichtigen Streitkräftearmeen des Iran sind jetzt quasi führungslos.
Ali Khamenei, Sie haben ihn gerade erwähnt, droht Israel als Reaktion auf diesen nächtlichen Angriff mit Vergeltung. Ist klar, wie die aussehen wird?
Nein, das ist nicht klar, wie sie aussehen wird. Es hat heute Nacht schon geheißen, dass iranische Kampfjets bereits abgehoben hätten in Richtung Israel. Das ist aber nicht bestätigt. Khamenei sagt, es wird eine bittere Lektion für Israel sein und man werde da große Schäden anrichten. Und in der Tat war es ja auch so, dass als Iran letztes Jahr Israel angegriffen hat, da ist zwar nicht viel passiert, aber viele Raketen mussten mit Hilfe der USA abgefangen werden. Und da war nicht ganz klar, ob Iran nicht vielleicht sogar noch mehr kann als das.
Die Internationale Atomenergiebehörde sagt, eine der wichtigsten Atomanlagen im Iran sei unter den Angriffszielen gewesen und äußert sich sehr besorgt über diesen Umstand. Wissen Sie, wie die Lage dort ist?
Ich weiß es nicht. Natanz, die Anlage nördlich von Isfahan, ist mehrfach angegriffen worden, brennt, große Rauchschwaden steigen da auf, laut Bildern, die wir gesehen haben. Was die nukleare Strahlung angeht, sind wir da einfach nicht im Bilde, da gibt es keine unabhängigen Zahlen. Aber natürlich ist es immer das Risiko, dass wenn man nukleare Anlagen angreift, dass da was passiert. Aber das ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch zu früh. Aber es ist natürlich klar, dass die Atomanlagen des Iran ein wichtiges Ziel der Israelis bei diesem Angriff gewesen sind.
Das sind die Einschätzungen von Benjamin Weber, unserem Korrespondenten für den Iran. Inzwischen hat das israelische Militär auch vermeldet, dass der Iran mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel abgeschossen haben soll. Jetzt haben wir es gleich 8:10. Wir kommen zurück nach Deutschland und nach Berlin. Gestern haben die Grünen den Abschlussbericht ihrer zuständigen Kommission zu den Vorgängen um den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar veröffentlicht. Gegen den waren im vergangenen Jahr Belästigungsvorwürfe laut geworden, die sich dann aber in wesentlichen Teilen als falsch herausgestellt haben. Die Kommission hat nun Fehler im Ombudsverfahren eingeräumt. Dazu haben sich gestern auch Gelbhaar selbst und Teile der Berliner Grünen geäußert. Dazu an Christine Schenten aus unserer Redaktion RBB 24 Landespolitik.
Stefan Gelbhaar antwortete dem RBB schriftlich, dass der Kommissionsbericht aus seiner Sicht einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärung der Causa leiste. Er zeige, dass das Ombudsverfahren von einigen Personen bewusst ausgenutzt worden sei. Es seien erfundene Vorwürfe erhoben worden, rechtsstaatliche Prinzipien seien nicht eingehalten und die Vertraulichkeit massiv verletzt worden. Aufgrund fehlender klarer Satzungen und Strukturen habe sich das Verfahren für ihn zu einem albtraumhaften Prozedere entwickelt. Die Bundesgrünen haben das Ombudsverfahren nun für beendet erklärt. Eine abschließende Klärung des Falls sei aber nicht möglich. Nina Stahr, Co-Vorsitzende der Berliner Grünen, begrüßte den Bericht trotzdem.
Es ist gut, dass dieser Bericht jetzt vorliegt und es ist gut, dass er auch zeigt, wo im Verfahren Fehler gemacht wurden, wo es strukturelle Schwächen gibt. Und trotzdem kann ein solcher Bericht den Menschen, die auf einer Wahlversammlung wählen, nicht die Entscheidung abnehmen darüber, ob sie finden, dass jemand für ein berufliches Amt oder Mandat die richtige Person ist.
Ob Stefan Gelbhaar wieder als Politiker arbeiten könnte, dazu finden sich in dem Bericht keine Empfehlungen. Die Entscheidung, so die Kommission, obliege allein der zuständigen Wahlversammlung. Maren Bergschneider, Kreisvorsitzende der Pankower Grünen, hält das für richtig.
Natürlich ist es immer die Entscheidung der Wahlversammlung, was für Personal aufgestellt wird. Auch uns als Kreisvorstand ging es immer um die Mitglieder, weil die Mitglieder eben diejenigen sind, die letztlich repräsentiert werden, die auch auf der Straße stehen. Und deswegen ist es total wichtig zu sagen, das sind eben Dinge, die am Ende immer die Mitglieder und damit die Wahlversammlung entscheiden muss.
Der Pankower Grünen-Abgeordnete Andreas Otto setzt sich dafür ein, dass Stefan Gelbhaar rehabilitiert wird.
In Bezug auf Stefan Gelbhaar muss jetzt die Partei sich sammeln und darüber beraten, wie sie dafür sorgen kann, dass Stefan Gelbhaar wieder politisch aktiv werden kann bei Bündnis 90 Die Grünen, sowohl in Bezirk natürlich als auch im Land.
Allerdings setzen sowohl die Bundes- als auch die Berliner Grünen nun darauf, parteiinterne Strukturen zu verändern. Die Berliner Grünen wollen im Herbst ein Fürsorgekonzept auf der Landesdelegiertenkonferenz vorstellen.
An Christine Schenten war das aus der Redaktion RBB 24 Landespolitik. 8:12. Und damit zu Thomas Hollmann. Unser Kolumnist hat eine Überraschung erlebt und festgestellt, dass ihn das Unvorhergesehene überfordert.
100 Sekunden Leben.
Beim ersten Mal dachte ich Werbung. Da will nur wieder einer ins Haus, um die Briefkästen vollzustopfen. Als es dann aber ein zweites Mal klingelte, länger als beim ersten Mal, bin ich dann doch hin zur Tür und zur Gegensprechanlage. Thomas? Wer kannte da meinen Vornamen? Der steht nicht auf dem Klingelschild. Sollte ich mich totstellen und sicherheitshalber im Schrank verstecken? Hier ist Martin. Welcher Martin? Etwa der Martin, der lange Zeit um die Ecke gewohnt hat, bis er auszog, weil seine Freundin, die da schon seine Ex war, das so wollte? Aber warum klingelte Martin bei mir? Unangekündigt, ohne Vorwarnung, einfach so. Kann ich hochkommen? Da musste etwas Dramatisches passiert sein. Wahrscheinlich war auch die neue Frau schon wieder weg oder die Mutter war gestorben oder zumindest der Hund. Aber dann kommt man doch nicht freudestrahlend die Treppe hochgehüpft. Er sei in der Gegend gewesen und habe sich gedacht, guckst du mal beim Thomas vorbei, erklärte mir Martin, offensichtlich ohne jedes Schuldbewusstsein, denn er lachte noch immer. Dabei hätte ich beschäftigt sein können oder unpässlich, wahrscheinlich sogar beides zusammen. Aber Martin kommt einfach vorbei, wie früher, als man so etwas tat und das spontan nannte. Heute wage ich nicht einmal mehr, jemanden anzurufen, ohne denjenigen vorher angeschrieben und gefragt zu haben, ob ich ihn anrufen kann, weil der sich andernfalls übertölpelt und genötigt fühlen könnte, ranzugehen ans Telefon. Vielleicht sollten wir alle einfach etwas weniger Rücksicht aufeinander nehmen. Martin und ich hatten jedenfalls noch einen schönen Tag.
Thomas Hollmann war das mit seinen 100 Sekunden Leben. 8:14 die Zeit.
RBB 24 Inforadio Sport.
Das war wohl der annähernd perfekte Start. Sieg 3:0 zum Auftakt der U21-Europameisterschaft. Die deutsche Mannschaft hat gestern Abend gegen Slowenien überzeugt. Vor allem einer der Fußballspieler, nämlich Nick Woltemade. Wir beleuchten den Auftakt der DFB-Auswahl in das Turnier mit unserem Fußballreporter Guido Ringel. Guido, also 3:0 gegen Slowenien. Perfekter Start, oder?
Ja, sehr guter Start, würde ich sagen. Das kann natürlich aus Sicht der deutschen Mannschaft gern so weitergehen. Vom Ergebnis her, aber spielerisch war das jetzt nicht komplett überzeugend. Vor allem in der ersten Halbzeit habe ich einige Fehler gesehen. Die haben zu großen Möglichkeiten auch für die Slowenen geführt. Also dieses Turnier in der Slowakei gibt der Mannschaft vom DFB sicherlich noch Raum für Verbesserungen. Aber solange sie halt einen Mann im Sturm haben wie Woltemade, ist das vielleicht nur untergeordnet. 3 Tore bei der EM-Generalprobe noch im März, jetzt wieder 3 Tore. Also das kann sich mal sehen lassen.
Und wie sieht Nick Woltemade selbst seine Leistung?
Ja, 3 Tore taten gut. Es kann gerne so weitergehen. Das hat er gestern nach dem Spiel selbstbewusst formuliert. Hat sogar davon gesprochen, naja, wenn es am Ende zweistellig würde, dann nehme ich das auch so. Aber letztlich ist es natürlich wichtig, dass man als Team weit genug komme, auch wenn es dann nicht zweistellig würde. Also hat sich brav hinten angestellt, in den Dienst der Mannschaft gestellt, aber weiß natürlich auch um seine eigene Qualität. Erst der Auftritt in der A-Nationalmannschaft, ist ja noch gar nicht so lange her, ohne Tore da in der Nations League. Aber jetzt bei der U21, da läuft's. Also ähnlich gut läuft's da wie in der abgelaufenen Saison in Stuttgart.
Stichwort persönliche Qualität. Woltemade ist knapp 2 Meter groß. Das an sich bemerkenswert. Und warum sticht er nicht nur wegen seiner Körpergröße auf dem Fußballplatz heraus?
Na, weil er alles mitbringt, was so ein Stürmer braucht. Und das trotz oder vielleicht sogar wegen seiner Körpergröße. Er ist ja relativ schlaksig, also nimmt nicht zu viele Kilos mit sich herum im Gepäck, ist deswegen beweglich, technisch ein ganz fein ausgebildeter Spieler. Und er hat halt den Riecher, dieses Gespür dafür, wann muss ich wo stehen, wie muss ich mich bewegen, um auch den Gegenspieler nochmal zu verwirren. Also das sind Dinge, die unabhängig von der Körpergröße einen Fußballspieler gerade im Sturm mitbringen sollte. Und Woltemade verkörpert das wie kaum ein anderer. Momentan im Sturm hat man ja unter anderem auch in der A-Nationalmannschaft oder auch in der Bundesliga bewundern können.
Und wie schätzen die Verantwortlichen Nick Woltemade und seinen Wert ein für die Mannschaft?
Naja, der DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat sich natürlich gefreut, dass Woltemade nach den noch vergebenen Chancen bei der Nations League jetzt wieder getroffen hat und das ja auch auf eindrucksvolle Art und Weise. Der letzte Dreierpack bei einer U21-EM, den gab es mal durch Luca Waldschmidt, das ist 6 Jahre her. Jetzt also Woltemade wieder der Maßstäbe setzt und der Trainer Antonio Di Salvo hätte natürlich nichts dagegen, so hat das ausgedrückt, wenn der Stürmer so weitermachen würde. Am Sonntag geht's ja gegen Tschechien und da könnte dann mit Woltemade der Viertelfinaleinzug schon perfekt gemacht werden.
Vielen Dank. Guido Ringel war das aus unserer Sportredaktion über den Auftakt der deutschen U21-Fußballer bei der Europameisterschaft und den Spieler Nick Woltemade, der alle 3 Tore beim 3:0 gegen Slowenien geschossen hat. Das Wetter für Berlin und Brandenburg ist heute ein sonniges und zwar durchweg. Oftmals bei strahlend blauem Himmel das Ganze. Die Temperaturen heute maximal 23 bis 26 Grad, also schon sommerlich warm. Und derzeit haben wir in Prenzlau 13 Grad, in Frankfurt 12 und in Berlin sind es zwischen 12 und 14 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mölk.
A2 Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Wollin hat es einen Unfall auf der rechten Spur gegeben. Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es stadteinwärts auf der A115 vor Kreuz Zehendorf, auf der B2 vor Malchow und in Wilhelmstadt auf der Heerstraße. 2 Ampelausfälle gibt es gerade in Kreuzberg. Vorsicht auf der Rudi-Dutschke-Straße, Höhe Friedrichstraße, auf dem Tempelhofer Ufer, Höhe Blücherplatz. Außerdem in Weißensee, auf der Berliner Allee an der Kreuzung Liebermannstraße und in Blankenburg auf der Heinersdorfer Straße, Höhe Bahnhofstraße. Neukölln, die Karl-Marx-Straße, ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis morgen Mittag in Richtung Britz gesperrt. Und schon mal eine Vorabmeldung fürs Wochenende: von heute Abend 21 Uhr bis Montag früh 6 Uhr sind die A100 und die A113 zwischen Gardestraße und Spätstraße wegen Bauarbeiten voll gesperrt.
8.19 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, schönen guten Morgen. Ende Mai hatten Medien in den USA berichtet, Israel habe eine Attacke auf die iranischen Atomanlagen vorbereitet. Heute Morgen, rund zwei Wochen später, wissen wir, dabei ist es nicht geblieben. Der Konflikt zwischen Israel und Iran eskaliert. Die Nachrichten dazu hat Tobias Mück.
Der Iran hat mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel geschickt und damit auf den nächtlichen israelischen Angriff reagiert. Israels Verteidigungsminister Katz rief den Ausnahmezustand aus. Ein Armeesprecher sagte, man sei vorbereitet, alle Abwehrsysteme seien im Einsatz. Israel hatte nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen im Iran beschossen. Laut iranischen Staatsmedien wurden dabei der Chef der Islamischen Revolutionsgarden und der Armeechef getötet. Außerdem seien mehrere Nuklearforscher und Zivilisten ums Leben gekommen. Die israelische Regierung begründet den Angriff damit, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. Ein britischer Fluggast überlebte. Unter den Toten waren nach Angaben der Fluggesellschaft Air India 169 indische Staatsangehörige, 53 Briten, 7 portugiesische Staatsbürger und ein Kanadier. Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über das Investitionsprogramm der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und so mehr investieren können. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust von Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagte im rbb24-Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht 1:1 kompensieren können. Die Bundesregierung setze aber darauf, dass die Wirtschaft durch die geplanten Maßnahmen wachse.
Wenn man dann das höhere Wachstum hat, dann wird es sogar überkompensiert. Also wenn wir wirklich jetzt in die Region kommen, die wir angesprochen haben, die ja jetzt auch die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, 1,5% gegenüber Wachstum an der Nulllinie, dann ist das schon ein Unterschied und davon profitieren auch die Länder.
Der Obmann im Bundestagsausschuss für Energie und Wirtschaft, Klaus Wiener, CDU. Der Bundesrat befasst sich heute auch mit dem Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung. Ab dem kommenden Schuljahr haben sie einen Rechtsanspruch auf mindestens 8 Stunden Betreuung, auch in den Ferien. Bisher dürfen entsprechende Angebote allerdings nur Kitas, Horte und Schulen machen, die damit absehbar überfordert sind. Um den Anspruch dennoch umzusetzen, sollen nach einem Vorschlag aus Niedersachsen auch andere Träger die Betreuung anbieten können. Dazu zählen Jugendhäuser, Sportvereine oder Jugendgruppen. Beschließt die Länderkammer den Entwurf, muss noch der Bundestag zustimmen. Rund 1.100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Rolf Grünewald, RBB 24.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte Anfang vergangenen Jahres entschieden, dass diese Wohnungen auch rückwirkend für unzulässig erklärt werden können. Vorausgegangen war ein jahrelanger Rechtsstreit des Bezirks Mitte mit einem Vermieter von knapp 40 Ferienapartments. In mehreren Bezirken laufen aktuell weitere Verfahren. Bei rund 300 der betreffenden Wohnungen wurde die Rückführung bereits umgesetzt. Die meisten davon liegen in Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Insgesamt wurden seit 2016 schon mehr als 8.100 Ferienwohnungen auf Druck der Ämter wieder dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt.
Der Bund deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, wenn sie im Einsatz verwundet oder krank geworden sind. Man sei noch nicht da, wo man sein sollte, sagte der Generalsekretär des Verbandes Eggert im rbb24-Inforadio. Er lobte, dass am Sonntag erstmals in Deutschland ein Veteranentag begangen wird. Das sei ein Tag der Anerkennung und Wertschätzung für mehr als 10 Millionen Menschen, die in der Bundeswehr seit deren Gründung gedient haben. Darunter seien etwa 500.000 Einsatzveteranen, mehr als derzeit aktive Soldaten, so Eggert. Nach seinen Angaben macht vielen Veteranen vor allem die mangelnde Sichtbarkeit zu schaffen. Sie seien Teil der Gesellschaft, diese würdige ihre Leistungen aber zu wenig. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Die Zeit 8.24 Uhr ist es. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. A2 Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Wollin hat es einen Unfall auf der rechten Spur gegeben. Es liegen Fahrzeugteile auf der Straße. 8.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio weiter Christoph Kober. Schönen guten Morgen. In mehreren Wellen hat Israel in der Nacht den Iran angegriffen. Luftschläge gab es in mehreren Regionen des Landes gegen die Atomanlagen des Iran und gegen militärische Stützpunkte. Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens ist dabei auch der Kommandeur der Revolutionsgarden getötet worden, unter anderem. Welche Motive Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu für die Angriffe anführt, das hat ZDF-Korrespondent Thomas Reichert im Morgenmagazin erklärt.
Er hat es damit begründet, Ziel sei Irans nukleare Infrastruktur, die Fabriken für ballistische Waffen und militärische Fähigkeiten so weit als möglich zu beschädigen. Israels Armee wiederum argumentiert, dass der Iran offenbar kurz davor gestanden sei, wirklich eine Atombombe in Händen zu halten. Man legt heute früh Belege vor, die zeigen sollen, dass insbesondere die Urananreicherung in Natanz in den letzten Monaten enorm an Fahrt aufgenommen habe und sozusagen eine unmittelbare Gefahr davor bestand, dass Iran an die Waffe kommt. Irans oberster Führer Ali Khamenei hat sich ebenfalls inzwischen geäußert und droht Israel für die Angriffe mit einem schmerzhaften und bitteren Schicksal.
Die israelische Armee hat am Morgen dann mitgeteilt, der Iran hat mehr als 100 Drohnen in Richtung Israels geschickt. Das normale Leben dort ist deshalb heute zum Erliegen gekommen, berichtet Thomas Reichert.
Tatsächlich ist Israel in einem Ausnahmezustand in höchster Alarmbereitschaft. Schulen sind geschlossen, Betriebe sind geschlossen. Es wird heute keine öffentlichen Versammlungen geben. Im Westjordanland gilt sogar eine Ausgangssperre und Israels Luftraum ist im Moment gesperrt. Der oberste Armeeführer in Israel hat die Bevölkerung davor gewarnt, vor diesem Gegenschlag des Iran, hat gesagt, der Iran wird versuchen zurückzuschlagen und er hat gesagt, die erwarteten Opferzahlen in Israel würden andere sein, als wir es gewohnt sind. Er bezieht sich damit auf zwei frühere Angriffe des Iran im vergangenen Jahr, die für Israel relativ glimpflich abgegangen sind. Ich habe die große Befürchtung heute in Israel und hier in Tel Aviv ist, dass der Iran mit hunderten Raketen angreifen könnte und selbst Israels Luftabwehr damit überfordern könnte.
Einschätzungen waren das aus Tel Aviv von ZDF-Korrespondent Thomas Reichert. 8.27 Uhr ist es. Hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Duben und Lübbenau steht ein LKW auf der rechten Spur. Ein Spruch wie Bundeswehr zum Kotzen ist eher noch ein harmloser Fall. Immer wieder berichten Mitglieder der Bundeswehr von verbalen und anderen Angriffen, wenn sie in Uniform erkennbar im öffentlichen Raum unterwegs sind. Auch um ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen für die Aufgaben und die Härten, die Soldatinnen und Soldaten auf sich nehmen, um Deutschland zu schützen, gibt es dieses Jahr zum ersten Mal einen Gedenktag dafür, den Veteranentag. Der ist am 15. Juni, das ist am Sonntag. Schon heute findet in Berlin die zentrale Feier zu diesem ersten bundesweiten Veteranentag statt. Mit Andreas Eggert, dem Generalsekretär im Bund Deutscher Einsatzveteranen, habe ich vorhin gesprochen und ihn gefragt, was denn ein Tag der Anerkennung für ihn ausmacht.
Dieser Tag Anerkennung ist ein Tag, für den wir lange gekämpft haben. Das ist nicht nur ein Tag der Anerkennung, sondern auch Wertschätzung für insgesamt über 10 Millionen Veteranen, die seit 1956 in der Bundeswehr in verschiedensten Aufgaben auch gedient haben und ihren Eid erfüllt haben. Dazu kommen eben auch fast 500.000 Einsatzveteranen, die ihren Dienst im Ausland geleistet haben für das Parlament und letztendlich damit auch für das Volk. Und dieser Tag soll Ihnen eben diese Wertschätzung entgegenbringen.
Wenn Sie sagen, Sie haben lange für diesen Tag streiten müssen, was genau aus Ihrer Sicht waren denn da die emotionalen, die politischen, vielleicht auch die historischen Hürden, die da überwunden werden mussten oder ausgeräumt werden mussten?
Ja, ich glaube, dass dieser Veteranenbegriff in Deutschland auch heute noch negativ belegt ist. Und hier muss erstmal eine Wende geschaffen werden, dass wir nichts mehr mit einer Armee vor 1945 zu tun haben, sondern dass sich die Bundeswehr ganz neu aufgestellt hat mit ganz neuen Aufträgen. Und auch aus dieser haben wir eben Veteranen hervorgebracht. Und das, glaube ich, dass das gesellschaftlich auch in der Fläche ankommt, das hat eben so lange gedauert. Auch, dass die Politik verstanden hat, dass wir nur mit so einem Tag das auch in die Gesellschaft reintragen können.
Die Bundeswehr ist in etlichen Auslandseinsätzen aktiv, Afghanistan, Kosovo, Mali, Nordirak, um da einige zu nennen. Mit welchen Herausforderungen, mit welchen Problemen haben Bundeswehrveteranen da zu kämpfen, wenn sie zurückkommen nach Deutschland, zumal wenn sie eben in diesen Auslandseinsätzen waren, sprich diese 500.000 Einsatzveteranen, von denen Sie auch gesprochen haben?
Das waren ganz besondere Herausforderungen eben auch für die Bundeswehr, weil auf diesen Auftrag oder auf die Aufträge eigentlich erstmal überhaupt nicht vorbereitet, was uns dort erwartet. Wir sind eigentlich immer davon ausgegangen, auch ich, als ich 1995 in die Armee eingetreten bin, dass wir Friedensmissionen bzw. eben Aufbaumissionen etc. unterstützen. Und das war immer die Absicht. Und als in die Einsätze Afghanistan und Mali auch kamen, teilweise ja auch der Kosovo und die SV-Einsätze, und seit 1991 machen wir ja schon Einsätze in Kambodscha. Und dort, auch dort waren wir immer wieder mit Gewalt konfrontiert. Und das, glaube ich, war nicht so bewusst. Und Afghanistan war dann einfach auch nochmal ein anderer Einsatz, wo es darum ging, eben feindliche Kräfte zu bekämpfen oder sich zu verteidigen und auch zu töten.
Und wenn diese Veteranen, diese Soldaten nach Deutschland zurückkommen, was würden Sie sagen, wo fehlt denen da die größte Akzeptanz in der Gesellschaft?
Das ist die Sichtbarkeit der einzelnen Veteranen. Wir haben, wenn wir von über 500.000 Einsatzveteranen sprechen, die Bundeswehr hat selber nur knapp 183.000 aktive Mitglieder. Das bedeutet, dass die meisten Einsatzveteranen auch oder die meisten Veteranen, wenn wir über 10 Millionen sprechen, eben Teil des gesellschaftlichen Lebens sind. Und sie werden einfach nicht gesehen. Für das, was sie geleistet haben, dankt ihnen keiner. Und ich glaube, diese fehlende Sichtbarkeit ist das, was die meisten von ihnen umtreibt.
Ja, Herr Eggert, diese Sichtbarkeit soll ja durch diesen Veteranentag ja zumindest ein Stück weit hergestellt werden. Jetzt haben Sie gesagt, das, was diese Veteranen für Deutschland geleistet haben, muss noch mehr in der Gesellschaft akzeptiert werden. Was sind da Ihre Forderungen über den Veteranentag hinaus an die Politik?
An die Politik ganz klar, dass weiterhin auch eben die Versorgung von Soldatinnen und Soldaten, die in einem Einsatz verletzt wurden oder erkrankt sind, verbessert werden. Momentan sind wir da noch nicht dort, wo wir gerne ankommen möchten. Es gibt immer noch zu viel schlecht versorgte ehemalige Soldatinnen und Soldaten, und das muss sich ändern.
Das sagt Andreas Eggert, Generalsekretär beim Bund Deutscher Einsatzveteranen. Wir haben gesprochen über den Veteranentag, der am Sonntag erstmals stattfindet und der ab diesem Jahr ein nationaler Gedenktag ist, immer um den 15. Juni herum. 8.32 Uhr haben wir es, 2 Minuten nach 8:30. Vor mehr als 5 Jahren, im März 2020, hat der damalige Innenminister Horst Seehofer die Vereinigung Geeinte Deutsche Völker und Stimme verboten. Es war das erste Mal, dass auf Bundesebene eine sogenannte Reichsbürgervereinigung aufgelöst wurde. In Potsdam stand gestern eine Frau vor Gericht, die eben jene Gruppe unterstützt hat. Unsere Reporterin Annette Kufner hat den Prozess am Landgericht verfolgt.
800 Euro Strafe lautet das Urteil gegen die 30-Jährige. Damit folgt das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Frau habe die Vereinigung Geeinte Deutsche Völker und Stämme unterstützt, hieß es zur Begründung. Eine führende Persönlichkeit sei sie, anders als zunächst angenommen, nicht gewesen, so Gerichtssprecherin Viktoria Sophie Eberlein.
Nach den Feststellungen des Gerichts hat sie damit abgeschlossen. Sie hat sich auch umfassend eingelassen und auch erklärt zu den Vorwürfen. Hat zwar zugegeben, dass sie sowohl finanziell unterstützt hat, als auch Veranstaltungen mit organisiert hat, hat aber auch eingeräumt, dass sie das jetzt nicht mit dem Gedanken, mit diesem ideologischen Gedanken verbunden hat, sondern eher mit dem Wunsch, zu den Wurzeln zurückzukehren, zur Menschlichkeit zurückzukehren.
Zurück zur Natur, das sei der Gedanke gewesen, zu dem die Frau sich offenbar hingezogen fühlte. Vor Gericht sagt sie aus, sie habe unter psychischen Problemen gelitten, sei einige Jahre vorher wegen psychotischer Episoden in einer Klinik gewesen. Mit ihrem Partner sei sie 2019 nach Cottbus gezogen. Es folgte die Corona-Pandemie. In der Zeit sei die junge Mutter viel allein gewesen, habe sich vom Leben überfordert gefühlt. Dann sei sie im Internet auf esoterische Videos über ein vermeintlich natürlicheres Leben gestoßen. Videos von Heike Werding, der Gründerin der Vereinigung Geeinte Deutsche Völker und Stämme.
Das war irgendwie wie so ein Strohhalm oder wie so ein, naja, eine Möglichkeit, dass sich was verändert, dass ich irgendwie aus der Situation rauskomme.
Die 30-Jährige tritt mit Heike Werding in Kontakt, organisiert sogar, dass diese für einen Vortrag nach Cottbus kommt. 2022 wird Werding zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. wegen Volksverhetzung und Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot. Gerichtssprecherin Eberlein.
Das Gericht sprach in der Urteilsbegründung von einer Menschenfängerin. Also sie ist letztendlich diejenige, die charismatisch in diesen YouTube-Videos ja auch aufgetreten ist und in diesen Veranstaltungen diese Ideologie weitergetragen hat.
Eine Ideologie, bei der es nicht nur um Naturverbundenheit ging. Das eigentliche Ziel, ein eigenes staatliches System auf dem Territorium des ehemaligen Deutschen Reichs. Für 500 Euro stellte die Gruppe sogenannte Lebendbekundungen aus, mit denen konnten Interessenten der Gruppe beitreten und sich von der Bundesrepublik Deutschland als Staat lossagen. Auch die Verurteilte hatte sich eine solche Bekundung ausstellen lassen, von ihr geht laut Gericht aber keine Gefahr mehr aus. Es tue ihr leid, was sie gemacht habe, sagt die 30-Jährige selbst. Rechtsmittel gegen das Urteil werde sie nicht einlegen.
Das ist der Bericht unserer Reporterin Annette Kufner. 8.35 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Und da schauen wir mal zurück ins Jahr 1900. Wer sich damals in Berlin ein Taxi gerufen hat, der wurde oft noch mit der Pferdekutsche abgeholt. Aber auch schon damals gab es die Berliner Taxi-Innung, die heute ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Den Umstieg von der Kutsche aufs Auto hat sie gut gemeistert. Die Konkurrenz von Anbietern wie Uber macht den Taxiunternehmen dagegen seit Jahren zu schaffen, weiß auch unser Wirtschaftsreporter Jonas Pospesch. Und mit dem spreche ich jetzt. Jonas, wie fit ist denn die Berliner Taxibranche nach 125 Jahren?
Ja, nicht so sehr. Die goldenen Zeiten sind schon eine Weile rum. Der Chef der Taxi-Innung beklagt eine sehr schwache Auftragslage. Auch die Tatsache, dass man inzwischen seit rund einem Jahr Taxen zum Festpreis buchen kann, hat daran nichts geändert. Das schlägt sich entsprechend in den Zahlen nieder. 2016 waren noch rund 2.500 mehr Taxen in Berlin unterwegs als jetzt, wobei sich dieser Rückgang ein bisschen stabilisiert hat zuletzt. Trotzdem, die Taxi-Innung sieht vor allem Plattformen wie Uber und Bolt als Grund für die fehlenden Aufträge.
Das liegt daran, dass diese Branche, also Uber, Bolt und andere eben billiger sind, also was ja Fahrgäste prinzipiell erstmal gut finden vermutlich.
Ja genau. Es ist so, dass die Taxipreise durchs Land festgelegt werden, die Mietwagenpreise eben nicht. Die können entsprechend viel günstiger anbieten. Die Frage ist, wie diese Preise zustande kommen. Kolleginnen und Kollegen im RBB hatten immer wieder berichtet über Firmen, die für Plattformen wie Uber fahren und mit krimineller Energie Steuern und Sozialabgaben hinterziehen. Inzwischen hat das Berliner Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, kurz LABO, da durchgegriffen, hat 2000 Fahrzeuge gesperrt, kontrolliert mehr in Berlin. Dafür weichen die Firmen offenbar nach Brandenburg aus, um diesen Kontrollen wohl zu umgehen. Da wollen in 2 Wochen Berlin und Brandenburg sich mal an einen Tisch setzen, um zu gucken, wie man das in den Griff kriegen kann.
Sind denn diese Mietwagenfirmen, die eben für Uber und Co. fahren, jetzt quasi die einzigen, die sich nicht an die Regeln halten oder die Regeln beugen?
Nein, auch bei den Taxen läuft nicht immer alles vorbildlich. Nach den Erfahrungen mit den illegalen Uber-Fahrzeugen gleicht das LABO inzwischen die Zulassung mit den Datensätzen der Anbieter und Vermittler ab. Und da kam dieses Jahr raus, dass auch gut 600 Taxen mutmaßlich ohne Erlaubnis in Berlin unterwegs waren. Man muss ein bisschen einschränken, da sind gegebenenfalls Karteileichen dabei. Aber trotzdem, also bei Taxen gibt es auch schwarze Schafe, allerdings nicht in einem Ausmaß wie bei den Mietwagenfirmen, die für Uber und Co. fahren.
Und wie geht's weiter für die Berliner Taxibranche?
Ja, die Innung hofft darauf, dass das Land Mindestpreise für Uber und Co. einführt, um quasi einen faireren Wettbewerb zu ermöglichen. Das hatte Leipzig als erste Stadt probiert. Es wurde dort gerichtlich wieder kassiert, weil die Mindestpreise zu hoch waren. Der Senat prüft das für Berlin. Es gibt noch keinen konkreten Zeitplan, aber es soll im Laufe des Jahres eine Entscheidung getroffen werden. Und je nachdem, wie die ausfällt, könnte es dann für Kunden von Uber und Bolt deutlich teurer werden.
Vielen Dank. Jonas Pospesch war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Die Berliner Taxi-Innung feiert 125-jähriges Jubiläum, das Ganze aber in einem, nun ja, mittelguten Marktumfeld. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, da gibt es heute Sonnenschein von früh bis spät. Es bleibt trocken und sommerlich warm ist es heute mit Höchsttemperaturen von 23 bis 26 Grad. Derzeit haben wir in Berlin und Brandenburg zwischen 12 und 16 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Tobias Milk, bitte.
A2 Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg und Wollin hat es einen Unfall auf der rechten Spur gegeben und es liegen Fahrzeugteile auf der Straße. Vorsicht auf der A13 Richtung Dresden. Zwischen Duben und Lübbenau steht ein LKW auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es stadteinwärts auf der A115 vor Kreuz Zehlendorf. In Prenzlauer Berg auf der Schiefebeiner Straße bis zur Wichertstraße und stadtauswärts in Schönholz auf der Hermann-Hesse-Straße. Zwei Ampelausfälle gibt es aktuell in Kreuzberg. Vorsicht auf der Rudi-Dutschke-Straße, Höhe Friedrichstraße und auf dem Tempelhofer Ufer, Höhe Blücherplatz. Außerdem in Weißensee Vorsicht auf der Berliner Allee an der Kreuzung Liebermannstraße wegen eines Ampelausfalls und in Blankenburg auf der Heinersdorfer Straße, Höhe Bahnhofstraße. Schon mal eine wichtige Meldung fürs Wochenende vorab. Von heute Abend 21 Uhr bis Montag früh 6 Uhr sind die A100 und A113 zwischen Gratestraße und Spreitstraße vollgesperrt wegen Bauarbeiten.
Es ist 8.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Seit Jahren beteuert die politische Führung des Iran, sie würde die Nuklearanlagen des Landes nur für zivile Zwecke nutzen und nicht nach Atomwaffen streben. Die internationalen Zweifel an diesen Aussagen sind groß und nun hat Israel in diesen Prozess eingegriffen, militärisch. Die Nachrichten dazu hat Tobias Mück.
Der Iran hat mit einem Drohnenangriff auf den nächtlichen Raketenbeschuss aus Israel reagiert. Nach israelischen Angaben sind mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel unterwegs. Israel hatte zuvor Raketen auf zahlreiche Ziele im Iran abgefeuert. Unter anderem ist eine Atomanlage getroffen worden. Der iranische Armeechef und der Kommandeur der Revolutionsgarden wurden offenbar getötet. Nahost-Korrespondentin Sabina Matai.
Die Militärschläge kamen für Beobachter in der Region nicht unerwartet, nachdem Iran die Ausweitung seines Atomprogramms angekündigt hatte und US-Präsident Trump davon gesprochen hatte, der Nahe Osten könne jetzt gefährlich werden. Aber viele überraschte der Zeitpunkt, nur kurz bevor Amerikaner und Iraner am Sonntag wieder über ein Atomabkommen sprechen wollten. Trump hatte zuletzt behauptet, man sei einer Einigung sehr nahe. Israels Angriffe könnten die Gespräche gefährden.
Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und mehr investieren können. So will die schwarz-rote Koalition die Wirtschaft ankurbeln. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagte im RBB 24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht 1:1 kompensieren können. Wenn die Wirtschaft wachse, wie zurzeit prognostiziert, würden am Schluss aber alle profitieren, auch die Länder. Das Interview mit dem CDU-Politiker senden wir in gut 5 Minuten. Der Bundesrat befasst sich heute außerdem mit dem Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung auch in den Ferien. Beschließt die Länderkammer den Entwurf aus Niedersachsen, muss er noch durch den Bundestag. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Städte und Gemeinden müssen vom kommenden Jahr an sicherstellen, dass Grundschulkinder 8 Stunden am Tag betreut werden können und das auch in den Ferien. Das stellt viele Kommunen allerdings vor große Probleme, denn bisher dürfen nur Kitas, Horte und Schulen die Ferienbetreuung anbieten und nicht alle von ihnen haben absehbar die entsprechenden Möglichkeiten. Die Lösung, die Niedersachsen in der Gesetzesinitiative jetzt vorschlägt, die Anforderungen werden gesenkt, heißt auch sogenannte niedrigschwellige Angebote der Jugendarbeit, die es in den Ferien sowieso schon gibt, können künftig die offizielle Betreuung übernehmen. Also Häuser der Jugend, Sportvereine oder Jugendgruppen, die in den Ferien sowieso etwas mit Kindern unternehmen.
Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. Ein britischer Fahrgast überlebte. Unter den Toten waren nach Angaben der Fluggesellschaft Air India 169 indische Staatsangehörige, 53 Briten, 7 portugiesische Staatsbürger und ein Kanadier. Rund 1.100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Danach handelt es sich um Ferienwohnungen, die schon vor dem Zweckentfremdungsverbot betrieben wurden. 300 dieser Objekte seien schon wieder in Wohnungen umgewandelt worden. Die meisten davon befinden sich in Mitte und Tempelhof Schöneberg. Im vergangenen Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass Ferienwohnungen auch rückwirkend für unzulässig erklärt werden können. In Berlin wird an diesem Wochenende an den Umzug des Bauhauses von Weimar nach Dessau vor 100 Jahren erinnert. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres lädt die neue Nationalgalerie von heute bis Sonntag zu einer Kurzzeitausstellung ein. Dazu gibt es weitere Programmpunkte. Nach diesem Wochenende reist die Ausstellung dann weiter in mehrere Bauhausorte in Deutschland. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 11 Grad und in Marzahn 15, in Brandenburg zwischen 10 in Eberswalde und 16 Grad in Senftenberg. Die Zeit gleich 8.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Seit der Nacht schlagen israelische Geschosse im Iran ein. Explosionen werden aus zahlreichen Regionen des Landes gemeldet. Nach israelischen Angaben richten sich die Angriffe gegen militärische und atomare Anlagen im Iran. Iranische Medien berichten, zufolge wurden dabei ranghohe Militärvertreter getötet. Eindrücke aus dem Iran hat für uns unsere Korrespondentin Pia Mazurczak gesammelt. Sie berichtet aus Istanbul für das Studio Teheran.
Gegen 3:45 Ortszeit werden aus der iranischen Hauptstadt die ersten Explosionen gemeldet. Videos zeigen Feuer- und Rauchsäulen inmitten des nächtlichen Teheraner Häusermeers. Wir wissen nicht, was da getroffen wurde, sagen diese Leute. Dann die nächste Explosion. Ein Handyvideo aus der Hauptstadt zeigt ein zerstörtes mehrstöckiges Wohnhaus, Trümmer auf den Straßen, Feuer und Rauch. Menschen stehen noch im Dunkeln auf der Straße und schauen auf die zerstörte Fassade. Feuerwehrleute fordern die Menschen auf, zur Seite zu gehen, sie ihre Arbeit machen zu lassen. Ein Großteil der Angriffe konzentrierte sich wohl auf die Hauptstadt. Doch auch aus Städten wie Kermanschah, Qom und Tebris werden Raketeneinschläge gemeldet. Das Staatsfernsehen berichtet. Leider habe ich die Leichen von Märtyrern gesehen, sagt dieser Reporter, der vor einem zerstörten Haus steht. Tote Kinder und Mütter. Außerdem scheint hier Gas auszutreten und das Feuer ist noch immer nicht gelöscht. Offen bleibt im Moment, wie viele Zivilisten gestorben sind. Dazu gibt es noch keine offiziellen Zahlen. Allerdings, iranische Staatsmedien haben mittlerweile den Tod mehrerer ranghoher Militärs gemeldet. Unter ihnen ist auch der Chef der iranischen Revolutionsgarde, General Hossein Salami, außerdem wichtige Atomwissenschaftler des Landes und der Leiter der iranischen Delegation für die eigentlich für Sonntag geplanten Atomverhandlungen mit den USA. Am Morgen dann die Meldung im iranischen Fernsehen. Möglicherweise sei sogar der Generalstabschef der iranischen Armee unter den Toten. Und israelische Raketen haben wohl auch die Atomanlage in Natanz mehrfach getroffen. Das haben das Staatsfernsehen und die Internationale Atomenergiebehörde mittlerweile bestätigt. Bilder in den sozialen Medien zeigen eine massive Rauchentwicklung auf der Anlage. Auch der Schwerwasserreaktor in Arak ist wohl beschädigt worden. Die Internationale Atomenergiebehörde gab bekannt, sie sei wegen des möglichen Austritts radioaktiver Strahlung in Kontakt mit den Behörden. Das Atomprogramm, Anlagen wie Personen sind das Ziel des massiven israelischen Angriffs seit dem frühen Morgen. Israels Regierungschef Netanyahu zufolge habe man das Herz der Urananreicherung des Landes getroffen, sowie Produktionsstätten für Raketen. Der oberste iranische Führer Khamenei hat sich mittlerweile ebenfalls zu Wort gemeldet. Er drohte Israel mit Vergeltung. Außenminister Araghchi erklärte, das Land werde von seinem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch machen.
Soweit Pia Mazurczak. Und inzwischen kommen aus Israel Meldungen, dass der Iran in den vergangenen Stunden mehr als 100 Drohnen losgeschickt hat, als Reaktion, als Vergeltung auf die israelischen Luftschläge. Jetzt haben wir es 8.48 Uhr, 12 Minuten vor 9. Tut sich da tatsächlich was? Gleich mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognosen vorgelegt und sagen wieder mehr Wachstum in Deutschland voraus. Zwischen 1,1 und 1,6% soll nach Berechnung der Institute die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr wachsen. Was sich nach nicht viel anhört, aber für eine entwickelte Industrienation immerhin etwas ist, zumal wenn sie aktuell gegen das dritte Rezessionsjahr in Folge ankämpft. Wo kommt der Optimismus her und wie verlässlich ist er? Das habe ich mit Klaus Wiener besprochen, Mitglied des Bundestages für die CDU und Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft. Er ist nicht nur Politiker, sondern auch promovierter Volkswirt, kennt sich also in Wirtschaftsfragen aus. Und wenn es heißt, dass Wirtschaft viel von der Stimmungslage abhängt, dann wollte ich von ihm wissen, wie sich so eine Stimmung denn überhaupt entwickelt, wo sie herkommt, wie sie zustande kommt und sich dann möglicherweise noch vervielfältigt.
Ja, das sagt man immer wieder, aber ich sage auch immer, das gilt kurzfristig, in der ganz kurzen Frist, weil mittelfristig sind natürlich die Rahmenbedingungen entscheidend. Woher kommt jetzt die Besserung? Ganz klar, wir erleben so etwas wie einen wirtschaftspolitischen Neustart mit der Investitionsoffensive, die auf den Weg gebracht wird, mit dem Sondervermögen, Infrastruktur, da kommt einiges zusammen. Ja, und das nehmen die Unternehmen und das nehmen die Verbraucher positiv wahr.
Also ist von Unternehmensseite und von Unternehmensverbänden quasi so eine Art Vorschusslorbeeren sozusagen.
Naja, es sind ja nicht nur Vorschusslorbeeren, sondern es zeichnet sich ja doch sehr deutlich ab. Das Sondervermögen steht im Grundgesetz. Die Investitionsoffensive, wir hatten gerade letzte Woche die erste Lesung im Plenum. Also das geht schon voran da.
Bevor wir auf die aktuellen politischen Entscheidungen schauen, gucken wir nochmal kurz zurück. Die Ampelregierung hatte ja auch ein Wachstumschancengesetz verabschiedet, das nach ihrer Aussage einige gute Ansätze enthalten hat. Wurde das zerredet?
Nein, ich glaube nicht, dass das zerredet wurde. Das hatte in der Tat einige gute Ansätze, insbesondere Bürokratieabbau, sehr wichtig. Aber es war halt vom Volumen her viel zu klein. In der ursprünglichen Fassung 7 Milliarden, am Ende waren es dann nur 3,5 Milliarden. Wenn man sich die Zahlen jetzt dagegen ansieht, beim Sondervermögen reden wir über jährlich 42 Milliarden. Die Investitionsoffensive mit 30% Abschreibung pro Jahr für 3 Jahre, das sind ganz andere Hausnummern.
Da haben Sie genau das angesprochen, was ja jetzt quasi von vielen Unternehmensverbänden auch gelobt wird. Diese Abschreibungsmöglichkeiten, sprich das Investitionen in Maschinen sozusagen dann von der Steuerlast oder von dem, was man versteuern muss, quasi weggenommen werden können. Dieses genau. Wachstumspaket der Bundesregierung kostet 2,5 Milliarden pro Jahr. Sehe ich das richtig? Wie soll das finanziert werden?
Ja, ich persönlich glaube als Volkswirt, dass immer unterschätzt wird, welche Selbstfinanzierungseffekte mit solchen Maßnahmen einhergehen. Wenn wir hier für ein besseres wirtschaftliches Umfeld sorgen, wenn investiert wird, damit mehr Wachstum entsteht, dann haben wir auch mehr Steuereinnahmen wieder. Das heißt, wir müssen hier mal als Staat in Vorleistung treten, aber dann mit dem höheren Wachstum werden die Steuereinnahmen dann auch wieder stärker sprudeln.
Das heißt, wenn jetzt die Länder und Kommunen sagen, lieber Bund, ja, das, was ihr da auflegt, das ist ja schön und gut, das kostet aber bis zum Jahr 2029 insgesamt 46 Milliarden Euro und den Ländern gehen 17 Milliarden Euro davon durch Steuereinnahmen verloren, die eben nicht gezahlt werden. Die sollen sich da keine Sorgen machen, oder was? Weil das Wirtschaftswachstum holt es schon wieder rein.
Naja, das ist die Idee, ne, dass man mit höherem Wachstum dann auch wieder höhere Steuereinnahmen hat. Nur mal ein Beispiel, 1% mehr Wachstum bedeutet bei unserem Bruttoinlandsprodukt 40 Milliarden mehr Wertschöpfung. Das sind Steuereinnahmen von 10 Milliarden pro Jahr. Also wenn wir wirklich jetzt in die Region kommen, die wir angesprochen haben, die ja jetzt auch die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, 1,5% gegenüber Wachstum an der Nulllinie, dann ist das schon ein Unterschied und davon profitieren auch die Länder.
Und die sagen aber trotzdem, wir wollen nicht warten, wir wollen im Grunde genommen eine finanzielle Sicherheit, das kann man ja auch verstehen, und drängen jetzt auf einen finanziellen Ausgleich für die Einnahmen, die ihnen verloren gehen. Dieser finanzielle Ausgleich, Herr Wiener, der geschieht in welcher Form?
Darüber wird man reden müssen. Da ist noch nichts konkret, aber ich bleibe nochmal dabei. Man wird es nicht hundertprozentig hinbekommen können, sondern wir müssen eben auch gemeinsam jetzt die Kraftanstrengung hinbekommen, dass wir mehr Wachstum haben und dann profitieren alle Gebietskörperschaften, der Bund, die Länder und auch die Kommunen.
Das sagt der CDU-Politiker Klaus Wiener, Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft im Bundestag. 8.52 Uhr haben wir es.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Eine kristallklare Vision von der Musik, sagen Leute, die sich damit auskennen, über den japanischen Dirigenten Kazuki Yamada. Der übernimmt nächste Saison als Chefdirigent und künstlerischer Leiter das Deutsche Sinfonieorchester in Berlin. Und gestern war er schon mal an der Berliner Philharmonie zu Gast. Mit dabei RBB-Musikredakteur Andreas Göbel. Mit ihm habe ich vor einer Stunde gesprochen und ihn als erstes nach der Publikumsresonanz und der Stimmung in der Philharmonie bei Yamadas Debüt gefragt.
Also es war komplett ausverkauft, sogar die Podiumsplätze hinter dem Orchester voll. Und er hatte ein sehr wohlwollendes Publikum. Am Ende langanhaltender Beifall mit einzelnen stehenden Ovationen. Und er ist ja auch ein Typ, der ja gewinnend ist, mit sehr weichen Bewegungen, fast ein bisschen Yoga dirigieren. Er hält die Sache am Laufen. Er ist kein autoritärer Typ, sondern er will die Musikerinnen und Musiker gewinnen. Und er will es auch schön haben. Und entsprechend hat er sich ja ein klangintensives Programm ausgewählt.
Genau, reden wir mal über das, was da zu hören war. Zum Beispiel Otto Rino Respighi, da gab es die Fontane di Roma. Wie haben denn die römischen Brunnen unter der Leitung von Kazuki Yamada geklungen?
Sehr angenehm, man hatte immer mal so den ein oder anderen akustischen Wassertropfen im Gesicht. Eine erfrischende Dusche hat mir eigentlich gefallen. Zwei Sachen fand ich problematisch. Zum einen die zeitweise Trommelfell zerfetzende Lautstärke und dann aber auch, dass Kazuki Yamada das zu sehr hat laufen lassen. Es plätscherte so dahin und das ist dann doch ein bisschen zu wenig, wenn alles gleich schön klingt, so ein einheitlicher Filmmusik-Sound in Kuschelweich, da hätte ich dann doch erwartet, dass er aus diesem klingenden Zauberkasten ein bisschen mehr macht.
Und beim zweiten Stück des Abends blieb es beim Wasser mit dem Stück I Hear the Water Dreaming des japanischen Komponisten Toru Takemitsu. Wie hat es denn da geplätschert?
Ja, es hat eben geplätschert. Und das ist ja so ein gut 10-minütiges Werk für Flöte und Orchester. Und wenn die Berliner Philharmoniker nicht ihren Soloflötisten Emmanuel Pahü dabei gehabt hätten, wäre es nichts geworden. Er hat es irgendwie gerettet. Er ist ja ein grandioser Ausdrucksmusiker. Mit jeder Geste mal brillant, mal auftrumpfend, ein Füllhorn von Klängen. Aber ja, ich habe ihm zwar gerne zugehört, aber retten konnte er das nicht. Dieses Impressionismus, pastellfarben streichelnde gar nichts. Mir ist am Ende dann nur die Erkenntnis geblieben, auch große Komponisten haben bisweilen belanglose Werke komponiert.
Das pastellfarbene gar nichts. Also es hat ja noch eine dritte Chance gegeben, es richtig zu machen für Kazuki Yamada. Nach der Pause dann die dritte Sinfonie von Camille Saint-Saëns. Die sogenannte Orgelsinfonie, hat das dann gepasst für den Dirigenten?
Zunächst überhaupt nicht. Im ersten Teil war nicht viel zusammen, schwer und flächig, keine Balance. Ich hatte so das Gefühl, an manchen Stellen bekomme ich eine Torte ins Gesicht gedrückt, aber dann wurde es deutlich besser. Dann, ja, war so, als ob das Orchester so ein paar Zentimeter über dem Boden schwebt. Ich hatte gedacht, was ist denn da plötzlich passiert? Ganz andere Ausstrahlung, auch bei Yamada. Er hat nicht mehr nur freundlich dirigiert, sondern auch mal was gefordert, auch mal die Faust geballt. Und das waren dann wirklich die Philharmoniker in Bestform. Da war die Philharmonie gleich doppelt so groß. Ich meine, man muss natürlich in Rechnung stellen, der Druck auf Kazuki Yamada war unglaublich groß. Nicht nur sein Philharmonikerdebüt, sondern da stand ja auch der designierte Chefdirigent des Deutschen Sinfonieorchesters. Man hat seine Qualitäten gehört. Klanglichkeit, Emotionalität, er kann berühren. Was hier noch gefehlt hat, war Struktur und Dramaturgie. Aber wir werden ihn ja bald öfter in Berlin erleben.
RBB-Musikredakteur Andreas Göbel war das über das gestrige Debüt von Dirigent Kazuki Yamada bei den Berliner Philharmonikern. Das Konzert wird heute und morgen nochmal gegeben und es gibt noch Restkarten.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach. Die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio-Podcast. Immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Die Lage im Nahen Osten, der eskalierende Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Es bleibt weiter Thema hier in den kommenden Stunden, auch bei Michael Castricius, der hier die Moderation übernimmt. Aber Michael, Thema bei dir auch, der Veteranentag.
Der Veteranentag, der am Sonntag begangen wird, das erste Mal in der Bundesrepublik. Daran gibt's Kritik von der Linken. Darüber habe ich ein Interview geführt mit dem linken Politiker, Bundestagsabgeordneten Ulrich Toden, der im Verteidigungsausschuss sitzt. Aber natürlich haben wir dann nicht nur über den Veteranentag, sondern auch über den Krieg gegen den den Iran gesprochen. All das zu hören gleich in etwa 10 Minuten hier. Ich habe das Gespräch kurz vor der Sendung schon aufgezeichnet.
Das Ganze, wie gesagt, bei Michael Castricius, der hier die nächsten Stunden im Studio zubringen wird. Von mir gibt's noch den Blick aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. Da gibt's heute viel Sonnenschein von früh bis spät. Es soll trocken bleiben und sommerlich warm mit 23 bis 26 Grad maximal. Derzeit haben wir zwischen 12 und 16 Grad. Morgen am Samstag nochmal ähnliche Wetterlage und am Sonntagvormittag dann auch, bevor es am Nachmittag eher zu Gewittern kommt. Mein Name ist Christoph Kober. Haben Sie einen famosen Freitag und ein leidenschaftliches Wochenende. Was auf Straße und Schiene wichtig ist, gibt's jetzt noch von Tobias Mück.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg und Wollin hat es einen Unfall auf der rechten Spur gegeben. Es liegen Fahrzeugteile auf der Straße. Vorsicht auf der A13 Richtung Dresden. Zwischen Duben und Lübbenau blockiert ein defekter LKW nach einem Unfall die rechte Spur. Stadtverkehr Berlin. Ein paar Minuten länger dauert es stadteinwärts auf der A115 vor Kreuz-Zehlendorf. In Prenzlauer Berg auf der Schiefebeiner Straße bis zur Wichertstraße und stadtauswärts in Schönholz auf der Hermann-Hesse-Straße. Ampelausfälle gibt es gerade in Kreuzberg auf der Rudi-Dutschke-Straße, Höhe Friedrichstraße, auf dem Tempelhofer Ufer, Höhe Blücherplatz, außerdem in Weißensee auf der Berliner Allee, Kreuzung Liebermannstraße und in Blankenburg auf der Heinersdorfer Straße, Höhe Bahnhofstraße. Unseren Verkehrsservice finden Sie auch in der RBB 24 Inforadio App.
Damit ist es 9 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Die rechte israelische Regierung hat mit dem Angriff auf den Iran eine neue Kriegsfront eröffnet. Einen sehr erfolgreichen Eröffnungsangriff nannte das Ministerpräsident Netanyahu. Aber dieser Angriff hat Folgen. Die Nachrichten mit Tobias Mück.
Der Iran hat einen Gegenangriff mit mehr als 100 Drohnen auf Israel gestartet und damit auf den nächtlichen israelischen Luftangriff reagiert. Israel stünden harte Stunden bevor, sagte ein Militärsprecher in Jerusalem. Zuvor hatte die Regierung schon den Ausnahmezustand ausgerufen. Zuvor hatte Israel nach eigenen Angaben mehr als 100 Ziele im Iran angegriffen, darunter auch die Atomanlage in Natanz. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde wurden bislang aber keine erhöhten Strahlenwerte festgestellt. Israel begründet die Angriffe damit, dass der Iran kurz davor stehe, eine Atombombe bauen zu können. Regierungschef Netanyahu sagte, der Militäreinsatz werde so lange fortgeführt, bis diese Bedrohung beseitigt sei. Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über das Investitionsprogramm der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und so mehr investieren können. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagt im RBB 24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht 1:1 kompensieren können. Die Bundesregierung setze aber darauf, dass die Wirtschaft durch die geplanten Maßnahmen wachse.
Wenn man dann das höhere Wachstum hat, dann wird es sogar überkompensiert. Also wenn wir wirklich jetzt in die Region kommen, die wir angesprochen haben, die ja jetzt auch die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, 1,5% gegenüber Wachstum an der Nulllinie, dann ist das schon ein Unterschied und davon profitieren auch die Länder.
Der Obmann im Bundestagsausschuss für Energie und Wirtschaft, Klaus Wiener, CDU. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. Ein britischer Fluggast überlebte. Unter den Toten waren nach Angaben der Fluggesellschaft Air India 169 indische Staatsangehörige, 53 Briten, 7 portugiesische Staatsbürger und ein Kanadier.